Doch zunächst empfehlen wir Peter Sloterdijks Sphärentrilogie Blasen, Globen, Schäume.
Trilogie Sphären mit ihren Bänden Blasen, Globen und Schäume von Peter Sloterdijk gehört in der Kategorie Bücher, die wir nicht gelesen haben, in die Subkategorie, aber mit Sicherheit noch lesen werden, zumindest was den Rezensenten betrifft. Denn schon formal bietet das Werk nur Vorteile. Im handlichen Paperback ist es 3x1000 Seiten lang, gefüllt mit ausführlich, aber wohlformulierten und damit nicht wirklich schnell lesbaren Sätzen, was garantiert, dass man am Pool in Tunesien nicht schon nach 3 Tagen auf die Auslandsausgabe der Bild-Zeitung warten muss. Inhaltlich widmet sich der Philosoph Sloterdijk vom Titel bis zur rückseitigen Verlagslobhudelei oberflächlich nur einem einzigen Thema, einem zugegeben faszinierend unheimlichen Gebilde, der Kugel. Diese erscheint in Ausführung und Auftreten als Sphäre, Blase, Globus, Gebärmutter, Metapher, Raum, physikalischem und metaphysischem Objekt, innen und außen, ihrer Darstellung und Vorstellung, ja als Götterbild der Denkenden. Das wirkt zuweilen ein wenig spleenisch, war aber auf den von mir bereits gelesenen ersten 300 Seiten der Trilogie nie wirklich nervend, denn dass Sloterdijk aus diesem zugegeben faszinierenden Gegenstand eine kohärente Philosophie zu quetschen versucht, war bisher nicht wirklich abzusehen. 3000 Seiten wären auch ein rechter Ausschwiff für die These, die Welt ist Kugel. Stattdessen nimmt er das runde Faszinosum als Werkzeug, Ausgangspunkt und Katalysator für Gedanken, abseits des dem philosophierenden Menschen doch inwohnenden 2-Seiten-hat-die-Medaille-Denkens, des alternativen Gut-Böse, Hell-Dunkel-Klug-Dumm-Dogma, in das man so gern verfällt. Zwar hat auch die Kugel eine Trennwand und auf einer Seite derselben steht man zunächst immer, aber wenn man, Sloterdijk folgend, die vielen verschiedenen Aspekte des Seins mithilfe der Gedankenkonstruktion Kugel betrachtet, befindet man sich immer innerhalb einer solchen, aber außerhalb auch, sei es gedanklich, räumlich oder emotional. Diese an fernöstliche Philosophien erinnernde sowohl als Auchhaftigkeit wird hier beispielhaft im Abschnitt die Klausur in der Mutter praktisch, in der Sloterdijk ein faszinierendes und sehr anregendes Geschichtsbild von der Beziehung Mensch-Mutterleib entwickelt, mit ganz wunderbaren kleinen Erkenntnisgewinnen und Denkanstößen, die dieses Thema hergibt. Erzielt werden diese durch eine abwechslungsreiche Geschichts- und Geschichtenerzählung, durchwirkt von nie lehrmeisterhaft wirkenden, ja nicht einmal lehrenden Gedanken von Sloterdijk zum gerade Erzählten. Nie fühlt man sich vom Auto gegängelt, nur selten betreibt er Kollegenschelte und wenn, dann mit gesundem Witz. Man hat bei der Sphärentrilogie nie das Gefühl, Vorlesungsmaterial zu lesen, es erinnert eher an eine überlange Folge von 10 to 11 oder News and Stories ohne die Stimme Alexander Kluges aus dem Off. Entsprechend findet man bei Sloterdijk keine vorsichtigen Erörterungen kollegialer Gedanken. Sloterdijk hat eine Idee und diese stimmt. Kein Könnte ist hiermit bewiesen, daraus folgt, in selbstgedankensicherem Duktus erzählt Sloterdijk von seiner Erkenntnis, wieso sie stimmt und woher sie stammt, aus Geschichte und Geschichten zur Philosophie, der Welt, kurz der Ontologie und das alles in einem selbstsicher lakonischen Stil, durchzogen von brillanten Pointen, die, wenn man keine Angst hat, affektiert zu wirken, einen laut lachen lässt. Denn das ist wichtig, ist die Philosophie doch oft genug eine eher depressive Angelegenheit, steht der ernsthafte Philosoph doch allzu oft mit einem Fuß im Irrenhaus und dem anderen im Grab. Sloterdijk jedoch ist Optimist und postuliert in der Einleitung zum 2. Band Globen den Optimismus zur einzig möglichen Geisteshaltung des gebildeten Menschen im Angesicht der Kugel.
Wer nicht bekennt, Optimist zu sein, steht vor dem runden Symbol, stumpf wie vor einer undurchdringlichen Äußerlichkeit, vor einem Mathematikerspielzeug, das noch nicht als die generative Zelle des Denkens und des Seins erkannt ist. Dem Nicht-Optimisten ist der Sprung in die Einhelligkeit nicht geglückt. Er ist noch nicht von der neuen, aufgeräumten Wahrheit der Kugel ergriffen. Denn Optimist sein, das ist keine Charakter- und Stimmungsfrage mehr. Es bedeutet jetzt nichts anderes, als sich im Denken den besten Gründen aussetzen, um von ihnen enteignet, aufgeheitert, gesteigert zu werden. Angesichts der Kugel ist der Denkende zum Optimismus verdammt. Von nun an lässt habitueller Kritizismus auf eine behinderte Intelligenz schließen. Von nun an lässt habitueller Kritizismus auf eine behinderte Intelligenz schließen, die ihrer zweitklassigen Regungen nicht Herr geworden ist.
Wie gehört, lesen wir im ganzen Werk sprachlich Sloterdijk als einen Wortvirtuosen, der sich nicht in enzensbergerischer Gedichtkunst müht, sondern wie ein alter Mann am Mississippi den Blues spielt, immer wieder, immer entspannt und doch tight Seite für Seite, Satz für Satz, Gedankenleitern hoch und wieder runter transponierend, kurz einen Beat auslassend für einen Satz ans Publikum und einen Schluck aus der Pulle, um unter Beifall auf die zweite und den Beat auf den Punkt genau wiederzutreffen, als wäre es keine Kunst. Satz für Satz, kreisend um ein Thema. Beim Lesen das Rororo-Philosophie-Lexikon auf dem Nachttisch zu haben, ist für den geistlich gesund gebliebenen Laien unverzichtbar. Sloterdijk benutzt den Philosophenjargon, wie es sich gehört, aber völlig ohne Affekt. Sprich, man lernt nebenbei noch ein wenig Palaver, wer weiß, bei welch ausschweifenden Anlass im Universitätsviertel es mal zur Huklein taugt. Dass man sich bei solcher Übung auch komplett zum Affen machen kann, zeigt das Fazit der Amazon-Rezension, in Gänsefüßchen versteht sich, von Dr. Horst Wolfgang Boger, der hoffentlich keine Philosophiestudentinnen mehr angraben muss. Zitat: Wer dieses Erlebnis, gemeint ist die Sphärentrilogie, entgehen sich lässt und sei es bloß im Gestus einer prätendierten Doctor Ignorantia, verdient nicht nur unsere Misericordia, sondern auch und vor allem unsere strengste Vituperatio. Zitat Ende. So halb oder gar nicht, wie wir sie verstehen, möchten wir uns dieser Meinung uneingeschränkt anschließen, neigen jedoch zu diesem viel freundlicheren Fazit. Die Sphärentrilogie von Peter Sloterdijk regt zum Träumen an. Wie ein guter Mississippi Blues, man hat das Thema verstanden, aber die konkrete Geschichte, die er erzählt, ist immer wieder neu. Was die drei Bände vom Blues unterscheiden, ist, dass man für ein philosophisches Buch dieser Tiefe und Breite unverschämt oft lachen kann, über gelungene Bonmots und absurde Geschichten, brillante Formulierungen und überraschende Blickwinkel. Wer sich ob des 79 Euro teuren Werkes von einem Gebrauchswert überzeugen lassen muss, dem sei erklärt, es reiht sich wegen der traumvorbereitenden Weite des Sujets hier nahtlos in eine Reihe ein mit Nachtschrank-Lesebüchern, die man fürs Leben hat, wie Alexander Kluges Chronik der Gefühle, Umberto Ecos Die Geschichte der Schönheit, der Tora oder dem Alten Testament.
Chinesische Überlieferungen aus der Blüte des Taoismus bieten für die paradoxe Position des zugleich Innen- und Außenseins ein eminentes Beispiel. Die im Westen fast unbekannte Legende über die Geburt des Meisters Lao Tzu illustriert vollkommen das Phantasma einer Schwangerschaft, die zugleich eine Reifezeit innerhalb und ein Studium außerhalb der Höhle einschließt. Nach altchinesischer Auffassung bedeutet die Einnistung des Kindes im Mutterleib bereits die eigentliche Geburt des Menschen. Die intrauterine Zeit wird daher zur Lebenszeit des Menschen hinzugezählt. Neugeborene gelten als Einjährige. Die 10 Mondzyklen der intrauterinen Nacht bilden das Äquivalent zu einem Sonnenjahr. Zudem stellt das innere Leben ein proportionales Äquivalent zur äußeren Existenz dar. Weil die Tragzeit der Mutter ein Modell der realen Lebenszeit vorgibt, legt ihre Dauer das Maß für das Dasein in der Außenwelt fest. 10 Monde entsprechen der Lebensspanne eines gewöhnlichen Menschen. Die göttlichen Helden verweilen 12, die großen Weisen 18 Monate im Mutterleib. Das Innenweltleben Lao Tzus, das mit 81 Jahren berechnet wird, entspricht einer mit Himmel und Erde selbst ausdehnungsgleichen Langlebigkeit. Es ist der volle Zyklus der Weltzeit als Tragzeit. Der Sinologe Christopher Schipper hat in seiner sympathetischen Studie über die mystische und soziale Physik des Taoismus eine Version des Lao Tzu Geburtsmythos wiedergegeben, die er im August 1979 in Taipeh nach der mündlichen Erzählung eines 74-jährigen taoistischen Meisters aufgezeichnet hatte. Es gab eine Frau, die zum Clan der Reinen gehörte. Der alte Herr, das heißt Lao Tzu vor der Empfängnis, trug damals noch keinen Namen. Man kann sagen, dass am Anfang eine Inkarnation geschah, eine Inkarnation in einer keuschen Frau. Sie hatte keinen Ehemann, aber sie wurde schwanger, nachdem sie einen Tropfen vom süßen Tau geschluckt hatte. Ihr Bauch wurde dick, was bedeuten will, dass sie bei Tag schwanger war. Während der Nacht war dies nicht der Fall, denn zu dieser Zeit verließ der alte Herr ihren Körper, um das Tao zu studieren, und währenddessen war er nicht da. Der alte Herr, das war nicht irgendwer. Obwohl er sich als Embryo im Bauch seiner Mutter verkörpert hatte, wollte er mit seiner Geburt warten bis zu einem Tage, an dem es in der Welt weder Geburt noch Tod gäbe. So wartete er über 80 Jahre, ohne erscheinen zu können. Der Gott der Hölle und der Gott des Himmels unterhielten sich nun und sprachen: Es geht um die Inkarnation der Konstellation des Schicksals. Wie könnte man zulassen, dass sie nicht zur Welt kommt? Lasst uns einen Tag auswählen, an dem wir dafür sorgen, dass es an ihm weder Geburt noch Tod gibt. Dann wird er an diesem Tag zur Welt kommen können. Es war dies der 15. Tag des 2. Mondes. An diesem Tag wurde der alte Herr geboren. Er kam durch die Achsel seiner Mutter zur Welt. Oh, in diesem Moment waren seine Haare und sein Bart ganz weiß, und da er schon laufen konnte, machte er sich auf der Stelle davon. Seine Mutter sagte zu ihm: »Du, mein altes Kind, warum läufst du weg, ohne mir zu erlauben, dich anzusehen? Warum, kaum dass du geboren bist, gehst du schon fort? Ich könnte dich später nicht einmal wiedererkennen.« Da drehte er sich plötzlich um, mit wehendem Bart und fliegenden Haaren. Als seine Mutter ihn sah, wurde sie von Furcht ergriffen, wurde ohnmächtig und starb auf der Stelle. Er aber ging weiter, immer geradeaus, ohne stehen zu bleiben, bis zu einem Hain von Pflaumenbäumen. Dort lehnte er sich gegen einen Stamm und sagte zu sich: »Ich kenne weder meinen Namen noch meine Familie. Ich lehne mich an diesen Baum, am besten wird es sein, ich nehme ihn als Familiennamen. Wie heiße ich? Meine Mutter rief mich altes Kind. Folglich ist mein Name Lao Tzu. Alter Herr nämlich ist ein Respektstitel. Sein wirklicher Name lautet altes Kind.« Skandalgeschichte und initiatische Erzählung. Schippers Charakterisierung des Mythos weist auf seine intim belehrende Funktion wie auf seine paradox in sich geschlungene metaphysische Logik hin. Es würde eine umfangreiche Studie erfordern, seine Implikationen auszuschöpfen. Lao Tzus Vaterlosigkeit, die mystische Selbstbefruchtung der Mutter, die heterologe Geburt durch die linke Achsel, die numerologischen Implikationen der Zahl 81, die Geburtsverweigerung und die Forderung nach einer geburts- und todlosen Welt, das von den Göttern gewählte Datum, die sofortige Trennung des alten Kindes von der Mutter, deren Schrecktod beim Anblick des monströsen Sprösslings, die genealogische Nullpunktsituation und die eigene Namengebung, der Bezug zur Fruchtbaumkultur. Dies alles würde neben manchem anderen detaillierte, erzähltheoretische, kulturhistorische, kosmologische und religionsphilosophische Explikationen erfordern. Wir beschränken uns auf zwei Aspekte der ungewöhnlichen Geschichte: das Motiv des gelehrten Embryos und das Verhältnis von in der Mutter sein und Welterfahrung. Für beide ergibt sich unbemüht ein Bezug zu unserer methodischen Finte, Mutterleibsimmanenz und äußere Beobachtung trotz der strikten Unmöglichkeit ihres gleichzeitigen Vorkommens miteinander zu verbinden. Was wäre der fötale Student des Tao, der nachts aus der Mutter heraustritt, um bei Tag in ihrem Bauch zu wohnen, anderes als eine präzise Verkörperung der Vorstellung, dass es möglich sei, den Unterschied zwischen Innensein und Außensein in einer Einheit höherer Stufe zu überwinden. Sieht man näher zu, so erweist sich der Hinweis auf Lao Tzus nächtliche Studienausflüge aus der Mutter als einheitsmystische Denkfigur. Sie macht deutlich, dass der göttliche Weise nicht durch äußere Zeugung ins Mutterinnere gelangt sein kann. Was als Leib der Mutter erscheint, ist seines Einwohners eigene Schöpfung.